HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Sie bestimmt unseren Alltag. Wie wir eine Speisekarte im Restaurant aufrufen, wie unsere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung überwiesen wird, wie wir lernen. Die Digitalisierung, klar. Digitales Leben ist wahrlich nicht neu und trotzdem, immer wieder zeigt sich auch, so richtig können wir in Hessen noch nicht digital. Viele Kommunen etwa stellen Anträge nicht wirklich digital um, sondern laden PDF-Dateien auf Webseiten hoch, zum Beispiel. Warum aber klappt es nicht so richtig mit der Digitalisierung bei uns im Land? Wo hakt es? Das hat sich Benjamin Holler gefragt.
Ihren Aha-Effekt hatte Digitalministerin Christina Sinemus, als die Tochter den Führerschein in Darmstadt angemeldet hat. Paar Klicks auf der Webseite, fertig.
Daher hat sie mir gesagt, ey, das geht ja ganz digital, das geht viel schneller und das ist cool.
Cool, wenn man nicht mehr aufs Amt muss für Parkausweise oder Bauanträge. So cool aber finden das nicht alle in den Rathäusern in Hessen, sagt CDU-Ministerin Sinemus.
Es gibt Verwaltungen, die haben eine gewisse Skepsis vor dem Thema. Die können sich das gar nicht vorstellen, papierlos unterwegs zu sein. Es gibt andere Verwaltungen, die brennen total für das Thema.
Das Land hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet für Fragen der Kommunen. Es gibt Fördergelder, wenn sich Gemeinden in der digitalen Verwaltung zusammenschließen. Dennoch müssen auch weiter viele Anträge auf Papier ins Amt gebracht werden. Immerhin gibt es immer mehr Städte und Gemeinden, die auf ihren Webseiten PDF-Dokumente zur Verfügung stellen. Alles nur Fassade, sagt der FDP-Fraktionsvize Stefan Naas.
Ja, oftmals ist ja nur das Schaufenster digital und die Werkstatt dahinter ist dann analog.
Da werden Dokumente online ausgefüllt und online verschickt.
Aber dass dann das Formular ausgedruckt wird, dann manuell bearbeitet wird und zum Schluss wieder zurückdigitalisiert wird, nur damit der Anschein erweckt wird, das ist eine digitale Verwaltungsleistung.
Denn die eigentliche Digitalisierung spiele sich in den Amtsstuben ab, sagt auch der SPD-Digitalexperte Björn Kaffenberger. Dort müsse man Prozesse und vor allem Schnittstellen schaffen, um Steuerfragen oder Genehmigungen über Ortsgrenzen hinaus zu klären.
Dass es eben wirklich medienbruchfrei auch mit Datenbanken zu einer tatsächlichen vollständigen Digitalisierung der Prozesse kommt.
575 sogenannte Leistungsbündel, von der Hundesteuer über Bauanträge bis zur Wohnsitzummeldung, hat das Bundesinnenministerium definiert. Sie sollen digital werden. Schaut man in die hessischen Landkreise, sind dort aber nur rund 200 umgesetzt. Dabei drängt die Zeit, denn auch in den Behörden nimmt der Fachkräftemangel zu. Die Hälfte von ihnen geht in den nächsten 10 Jahren in Ruhestand. Elektronische Akten könnten viel Arbeit kompensieren und, so lobt es Digitalministerin Sinemus, den restlichen Behördenbeschäftigten viel Zeit fürs Wesentliche geben.
Wo wirklich auch junge, mittelalte und ältere Verwaltungsbeamte sagen, die Digitalisierung hilft mir so sehr, einen qualitativ besseren Job zu machen, dass es mir jetzt noch mehr Spaß macht.
Viele der Fragestellungen klingen, als würde die Digitalisierung der Behörden noch am Anfang stehen. Dabei ist die Frist zur Umsetzung schon zum Jahresbeginn abgelaufen. Es gibt noch einiges zu programmieren.
Wo hakt es bei der Digitalisierung in Hessen und warum ist das so? Benjamin Holler hat recherchiert. Das und noch mehr war ein Teil des HR-Thementages App statt Antrag Hessen digital. Und wir kommen zur Politik. Der Hessische Landtag hat den Doppelhaushalt 2023-24 mit den Stimmen von CDU und Grünen beschlossen. Die Finanzpolitiker von Regierungsfraktionen und Opposition nutzten die Gelegenheit für einen grundsätzlichen Schlagabtausch im Wahljahr, das finanziell alles andere als einfach werden dürfte. Denn die Zeiten werden zumindest in diesem Jahr finanziell nicht besser, fürchtet nicht nur der Finanzminister. Trotz allem gab es auch Zeichen von Gemeinsamkeiten im Parlament, die auffällig sind. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist.
Finanzminister Michael Boddenberg mit einem lachenden und einem weinenden Auge im Landtag. Das letzte Jahr sei für die Landesfinanzen besser als erwartet gelaufen, erklärte der CDU-Politiker. Für dieses Jahr sehe das aber ganz anders aus. Die Konjunktur eingetrübt, die Folge, es könnten weniger Steuern als erwartet hereinkommen. Trotz Unwägbarkeiten sei der Haushalt aber stabil aufgestellt.
Die Bilanz dieser Landesregierung, auch finanzpolitisch, kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Darauf sind wir ein bisschen stolz und damit werden wir in Wahlkämpfe treten und am Ende schauen wir mal, was der Bürger entscheidet, wenn er all diese Dinge, die diskutiert werden, zu bewerten hat mit seiner Stimme.
Graumäusig sei der Haushalt, unambitioniert, kritisierte die Opposition schon im Vorfeld der Debatte und nannte die schwarz-grüne Koalition, die den Haushalt trägt, ein Auslaufmodell. Der grüne Frank-Peter Kaufmann reagierte darauf direkt. Graue Mäuse seien ja Nagetiere, gut, um dicke Bretter zu bohren.
Dann ist den Menschen in Hessen eine graue Maus gemäß sehr viel hilfreicher als etwa ein Rotfrosch, der ständig seine Empörung herausquakt.
Die SPD in Kampfesstimmung. Vieles, was im Haushalt jetzt endlich finanziert werden soll, sei längst überfällig. Finanziell sei auch vieles noch völlig unausgegoren, kritisierte der SPD-Finanzpolitiker Marius Weiß.
Hessen ist lahm. Im Bund hat die SPD-geführte Ampel gerade die Deutschlandgeschwindigkeit eingeführt, während in Hessen schwarz-grüne Schnarchnasigkeit herrscht.
Dass entgegen der Ursprungsplanungen nun doch Geld aufgenommen werden soll, kritisierte Bernd Erich Vohl von der AfD.
Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe ein AfD-geführtes Finanzministerium. Das dachte ich mir den Eimer.
Marion Schardt-Sauer von der FDP forderte von Schwarz-Grün eine bessere Finanzplanung ohne neue Schulden.
Es wird zum Dauersymptom schon seit Corona. Wozu sparen, wenn man sich doch Geld leihen kann? Ist ja viel bequemer.
Auch die Linke meldete sich zu Wort. Jan Schalauske sieht das eigentliche Problem auf der Einnahmenseite und forderte,
dass wir die Vermögenden in diesem Land, die in der Krise noch sehr viel reicher geworden sind, gerechter besteuern wollen, um das Gemeinwesen besser zu finanzieren.
Eine Debatte mit gebremstem Schaum im Wahljahr, die letzte vor dem Urnengang in Sachen Finanzen.
Der Hessische Landtag hat grünes Licht gegeben für den Doppelhaushalt 2023-24. Details hat Andreas Meyer-Feist zusammengefasst. Und wir kommen zu einem anderen Thema. In Frankfurt soll die geschichtsträchtige Paulskirche saniert werden. Reinkommen soll ein Haus der Demokratie. Ursprünglich sollte dieses Jahr alles fertig sein. Schließlich ist in der Paulskirche vor 175 Jahren mit der Nationalversammlung der Grundstein der deutschen Demokratie gelegt worden. Sanierung und Hausbau liegen aber noch in weiter Ferne. Jetzt am Dienstagabend ist aber ein kleiner Stein ins Rollen gekommen. Und zwar gab es Workshops im Römer und eine Veranstaltung in der Paulskirche zur Frage, was ist Demokratie für dich? Für was soll das geplante Haus der Demokratie eigentlich genutzt werden? Nina Michalk war dabei.
Im Ratskeller im Römer, gleich neben der Frankfurter Paulskirche, haben sich rund 200 Menschen versammelt, die sich sehr für das Thema Demokratie interessieren. Thilo Konstantin Scharf ist einer von ihnen.
Demokratie ist, wenn alle eine tragende Rolle haben. Ich glaube, das ist momentan nicht der Fall und nicht möglich auch strukturell. Und ich würde mich da gerne für Veränderungen einbringen und sehe, dass da auch viele andere Menschen Interesse dran haben.
An vier Tischen werden Ideen gesammelt zu den Fragen, wie können wir Demokratie lernen, sie praktizieren und vor allem sie erleben. Thilo ist der Meinung, dass in einem Haus der Demokratie das deutsche System ganz neu gedacht werden muss.
Es gibt eine Studie jetzt, dass junge Leute eben in Deutschland eher das Gefühl haben, dass sie weniger bewirken können. Und das ist was ich persönlich auch fühle. Ich sehe keine Partei, in der ich mich engagieren möchte. Und Prozesse wie Lützerath, es wenig Leute gibt, die irgendwie eine gute Antwort haben und dann auch konsequent dahinterstehen.
Die Politikverdrossenheit sieht auch Harrison Krampe als Problem. In seiner Rolle als stellvertretender Stadtschulsprecher in Frankfurt hat er gelernt, dass sich jeder irgendwie einbringen und was bewegen kann.
Wir haben dort gerade eben 30 Minuten lang gesprochen und unterschiedlichste Meinungen gehört, unterschiedlichste Perspektiven wahrgenommen. Und dadurch bereichert man sein eigenes Verständnis von, wie Demokratie funktioniert.
Diskutieren, streiten und zuhören, das soll nach dem Wunsch vieler Teilnehmer wieder trainiert werden. Gerade nachdem die Pandemie die Gesellschaft gespalten hat. Saskia Griebi blickt aber auch auf all diejenigen, die sich an der Demokratie nicht beteiligen, weil sie sie entweder von Haus aus nicht kennen oder kein Wahlrecht haben.
Da erhoffe ich mir einfach, dass da ein Format gefunden wird, wo nicht einfach nur ein Haus hingestellt wird und der Interesse daran hat, kann kommen, sondern dass man die Leute ins Boot holt, die vielleicht im Moment noch nicht so großes Interesse daran haben oder auch eigentlich gar nicht wissen, wie groß diese Bedeutung der Demokratie ist für die Gesellschaft.
Doch wie sollen die Menschen dorthin gelockt werden? Mit einem Plenum, in dem jeder diskutieren und streiten darf, ähnlich wie in einem Parlament? Das zumindest ist eine Idee von vielen, die von einer Expertenkommission nun aufgegriffen und im April vorgestellt werden. Noch ist das Haus der Demokratie eine Vision, doch einen roten Faden soll es haben, erklärt Frankfurts Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig.
Es muss natürlich ein Haus sein, das möglichst viele Gruppen anspricht, eigentlich die ganze Stadt, aber darüber hinaus, weil wir haben hier in Frankfurt eine europäische Demokratiegeschichte und es geht auch darum, die Geschichte der Demokratie um die Paulskirche herum und auch das Scheitern dieser ersten Demokratie darzustellen.
Nach den Workshops hat es in der Paulskirche noch eine bunte Veranstaltung gegeben. Kinder haben ihre Rechte formuliert, die Workshop-Ergebnisse wurden vorgestellt. Zur Diskussion darüber ist es aus Zeitgründen aber nicht mehr gekommen. Genau das sollte in Zukunft aber vermieden werden.
Was ist Demokratie für dich? Eine Mitmachveranstaltung in der Frankfurter Paulskirche. Dort soll ein Haus der Demokratie im Zuge einer Sanierung reinkommen. Nina Michalk war bei den Workshops dabei. Der Herkules steht Kopf. Denn der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe mit der Herkules-Statue ist seit 10 Jahren UNESCO-Weltkulturerbe. Damit steht der Park quasi auf einer Stufe mit den Pyramiden und der chinesischen Mauer. Und das wird dieses Jahr groß gefeiert. Jetzt hat die Museumslandschaft Hessen-Kassel ihr Programm dazu vorgestellt. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes gigantisch, sagt unser Reporter Jens Wellhöhner.
Riesig muss es sein, weltweit einmalig, dachte sich vor 300 Jahren Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Er wollte den Sonnenkönig von Frankreich in den Schatten stellen und Wasserkaskaden bauen lassen, kilometerlang, von der Bergspitze am Herkules bis hinunter ins Tal zum Schloss Wilhelmshöhe. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen, erzählt Martin Eberle, der Direktor der Museumslandschaft Hessen-Kassel MHK.
Das ist dann aus Geldmangel realisiert worden und diese bringen wir in eine 3D-Animation und Sie können dann sozusagen durch den Bergpark fliegen oder durch den Bergpark gehen, wie er ursprünglich geplant war.
Diese Animation wird ein Teil der neuen Sonderausstellung Bergpark Reloaded sein, und zwar ab Mai im Schloss Wilhelmshöhe. Das riesige Bergparkprojekt des Landgrafen Karl. Es wurde zwar nichts draus, die Kaskaden wurden viel kleiner gebaut, nur unterhalb des Herkules. Aber zum UNESCO-Weltkulturerbe hat es trotzdem gereicht. Aber das Welterbe muss auch erhalten werden für kommende Generationen, mit all seinen Büschen und Bäumen. Und das ist das große Problem in Zeiten des Klimawandels.
Es sind einzelne Bäume, die betroffen sind, die einfach nicht so widerstandsfähig sind. Jetzt können wir die nicht einfach durch einen anderen Baum ersetzen. Da gibt es eine Gartendenkmalpflege, also ich kann nicht ein Nadelholz durch ein Laubholz ersetzen. Also das ist einfach das große Projekt, was auch dahinter steht.
Die UNESCO wacht mit Argusaugen darüber, dass der Bergpark so bleibt, wie er seit Jahrhunderten ist. Die vom Klimawandel betroffenen Nadelbäume sind da ganz besonders wichtig, weil sie so riesig und auffallend sind, erklärte Siegfried Hoss von der Museumslandschaft Hessen-Kassel.
Das ist nicht nur die Fichte, das ist auch die Tanne, ist auch die Douglasie. Die Nadelhölzer stehen mit ihren Spitzen über dem Laubwald. Das sehe ich im Sommer mit einem dunkleren Grün und ich sehe es vor allen Dingen im Winter. Und diesen Effekt, den muss ich erhalten.
Rechtzeitig zum großen Jubiläumsjahr wurden im Bergpark neue Fichten gepflanzt. So präsentiert er sich also wieder ganz traditionell, nach UNESCO-Richtlinien. Auch ein großes Volksfest soll dieses Jahr Besucher in den Bergpark locken, im Juni zur sogenannten Weißen Nacht. Zu Füßen des Herkules im UNESCO-Welterbe Wilhelmshöhe.
Der Herkules steht Kopf. 10 Jahre UNESCO-Weltkulturerbe in Kassel. Und das war der Tag in Hessen zur Wochenmitte mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.